B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hallo und herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz bei D-Radio. Wissen, das Lagerfeuer brennt, die Holzbänke, sie sind besetzt, Stockbrot wird auch schon geformt. Zeit für richtig gute Geschichten, zum Beispiel Alice im Wunderland. Die Geschichte haben unsere Facebook- und Google-Plus-User heute online weitererzählt. Gleich gibt's die Uraufführung dieser Geschichte, gelesen von einem echten Märchenonkel. Vorher müssen wir aber noch mal ganz kurz vorstellen, wer hier eigentlich die nächsten 90 Minuten ums Feuer sitzt und uns erklärt, welche Zutaten jetzt eine gute Geschichte braucht. Und das machen wir jetzt in einer literarisch wertvollen Form, die Vorstellung der Gäste als Gedicht.
Es war einmal ein sonniger Tag, da versammelten sich vier Gesichter ganz autark um einen runden Tisch mit Mikrofonen, um sich mit ihren Geschichten zu belohnen. Der Moderator, blond und groß, ergriff als erstes das Wort. Der Online-Redakteur Daniel Stender führte die Erzählung fort. Der Nachrichtenredakteur Michael Bödecker klinkte sich ein, und plötzlich war der eingeladene Gast Timon Karl Kaleiter nicht mehr allein. Letztgenannter erfreute die Gemüter, war er doch beim Geschichtenerzählen ein wahrer Brüter. Meist unterlegte er sein Wort mit schöner Musik, was wohl an seiner eigenen Band Susanne Blech liegt. Und so zeigten die Buben unglaubliche Präsenz und nannten das Ganze Redaktionskonferenz. Und jetzt, spin that shit!
Helmut Kohl haben wir da gerade noch gehört, ein Song von Susanne Blech. Jetzt haben wir es eigentlich so gemacht, wie Stuckrad Barre auch immer, morgens bevor er loslegt mit der Arbeit, erstmal Power-Song und dann geht's ans Werk. Timon Karl, ist es bei dir auch, wenn du Musik schreibst, dass du dir vorher erstmal einen guten Song erstmal reinziehst?
Nee, gar nicht. Ich sag ja immer auch bei Interviews, dass ich privat gar keine Musik höre und das stimmt auch eigentlich, ich höre keine Musik. Ich muss dann immer vor Interviews meinen Produzenten fragen, sag mal, was gerade so cool ist und dann sagt er mir einen Namen und dann gebe ich den so weiter. Heute habe ich aber nicht gefragt.
Rihanna oder sowas.
Du finde ich total gut, Rihanna zum Beispiel.
Man sagt ja über euch oder beziehungsweise man liest ja auch, ihr seid so ein Mix Deichkind, Kraftklub, Kraftwerk. Ist das adäquat oder nervt es?
Das ist alles vollkommen okay. Mir ist das sowieso alles gleich. Ich sag immer, wir möchten gerne in eine Schublade gesteckt werden. Alle Bands sagen, wir möchten nicht in der Schublade gesteckt werden. Wir wollen das aber unbedingt.
Weil ihr dadurch vergleichbar werdet?
Dann kann einfach irgendwas gesagt werden. Ist immer besser, das muss ja alles am Rollen gehalten werden.
Wer ist denn dir lieber, wer was sagt? Das Feuilleton oder Seite 2 in der SZ?
Seite 3 wäre die ganz schöne. Ja, also am besten nur die Premium-Medien natürlich. So wie hier.
Schön schleimig gewesen. Wir haben ja heute das Thema Geschichten. Erzähl mir was, steht über der Redaktionskonferenz drauf. Heute eine schöne Geschichte schon erlebt, Timon Karl?
Nur schlimme Geschichten eigentlich. Früh aufgestanden, dann die Hitze. Ich hasse ja den Sommer. Ich hasse Hitze. Ich möchte am liebsten 15 Grad Nieselregen dauerhaft. Das wäre mein großer Wunsch.
Wie machst du das auf der Bühne? Da ist ja auch immer ein bisschen wärmer, wenn du dann performst. Hast du da vorne auch so ein AC-Gerät stehen?
Leider nicht, aber ich nach dem Auftritt bin ich immer nass, komplett nass geschwitzt und dann gehe ich sofort duschen. Und wenn es keine Dusche gibt, dann fahre ich sofort nach Hause.
Michael, irgendwie Geschichte des Tages, hast du irgendwie, ich weiß gar nicht, was meine Geschichte, müssen wir mal kurz überlegen, was meine Geschichte heute war. Meine Avocado hatte heute die Blätter unten gehangen. Unten hangen gehabt und das war sehr schön, dass ich sie gewässert habe und dann sind die Blätter wieder hoch. Sehr einfache Geschichte, ne? Keine so eine schöne. Ne?
Nee, die muss ja irgendwie schon so ein Anfang, Mittelteil, Ende haben, das habe ich aber heute auch noch nicht erlebt.
Kommt deine Avocado aus dem Supermarkt?
Nee, die habe ich selber, hatte ich gestern auch schon erzählt, die habe ich selber gezüchtet. Aber
aber der Kern kommt aus dem Supermarkt.
Ja, der kommt, genau.
Das wäre ja schon eine Geschichte, ne? Also die Avocado, lange Reise und Süden und dann irgendwo bei dir auf dem Balkon oder auf der Fensterbank. Also
egal. Also man sieht schon, die Geschichte an sich braucht Anfang, Ende, Höhepunkt. Sonst fluppt sie nicht. Sonst ist einfach die Avocado eine schlechte erzählte Geschichte, die so passiert. Wir haben ja heute den ganzen Tag über auch eine Geschichte weitergeführt. Das hat einen Anlass gehabt, nämlich Lewis Carroll. Vor 150 Jahren hat er der kleinen Alice ein Märchen erzählt. Daraus ist dann später der Klassiker Alice im Wunderland geworden, verfilmt auch von Tim Burton. Die Verfilmung fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ihr?
Ganz schlimm. Für mich, nach dem Film habe ich abgeschlossen mit Tim Burton, wirklich. Ich schaue mir auch Dark Shadows nicht an. Ich fand den Film so langweilig. Mhm. Schrecklich.
Woran liegt's eigentlich? Also ich meine, weil es zu surreal alles war, ich meine, kostümtechnisch muss man ja schon sagen, weit vorne.
Es war halt nicht witzig. Also ich fand es halt überhaupt vollkommen unlustig. Mhm. Vielleicht auch einfach überschätzt Tim Burton, kann man einfach mal so behaupten.
Weil du die Geschichte Alice im Wunderland nicht magst.
Doch, Alice mag jeder.
Ja, ist leicht verdaulich. Wir haben auch gesehen bei Facebook und bei Google+, es mag wirklich jeder diese Geschichte auf irgendeine Art und Weise. Sind über 100 Posts reingekommen, haben die Geschichte weiter erzählen lassen. Einfach jeder hat 3-4 Sätze geschrieben. Es ist bei Google+, 58 Kommentare reingekommen. Daniel, kann das sein? Irgendwie sowas,
ja,
im Schnitt, ne?
Und das waren auf jeden Fall unglaublich viele. Also 59 und ja, es hat Anfang und Ende gefunden. Ist sehr rund.
Das ist super. Wir haben dann natürlich auch uns einen schönen Sprecher, Ralf Spengler, der erste Sprecher, den wir haben, hier uns geschnappt und haben die Geschichte einlesen lassen. Wir haben vorgegeben den ersten Satz, der geht wie folgt. Alice fing an, beziehungsweise das können wir Ralf Spengler eigentlich selbst mal erzählen lassen.
Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Ihre Schwester war schon lange tief eingeschlafen und Alice sah ihr leicht angewidert dabei zu, wie sie beim Schnarchen sachte sabberte. Sie drehte ihren Kopf in Richtung Wasser, gerade noch rechtzeitig, um eine Schildkröte zu sehen, die ins Wasser glitt. Als sich abermals ein Tropfen Speichel aus der Schwester Mund aufmachte, um sich fadenziehend seinen Weg auf ihre Bluse zu suchen, erhob sie sich. Sie wollte die Stelle näher betrachten und vielleicht noch einen Blick auf die Schildkröte erhaschen. Es war tatsächlich keine gewöhnliche Schildkröte. Auf ihrem Panzer waren winzige Häuser und Straßen zu erkennen. In der Mitte ragte ein kleiner Palastturm hervor, von dem bunte Fahnen, fein wie Spinnenweben, herunterwehten. Und tatsächlich, im Hintergrund konnte sie etliche Spinnen erkennen, die sich teetrinkend und freundlich lachend ihr zuneigten, und sie fragten: »Was machst du hier? Möchtest du mit uns spielen?« Doch die Schildkröte entfernte sich immer weiter vom Ufer. »Bleib doch hier«, rief Alice ihr nach. Diese glitt weiter auf das Wasser hinaus, neigte den Kopf aber doch zu Alice. »Folge mir«, rief die Schildkröte zu Alice. »Hier geht es ins Abenteuer.« »Aber wie kann ich dir folgen? Das Wasser ist viel zu tief.« Alice zögerte einen Moment und wagte dann doch den Schritt. Sie trat nach vorn und fiel in einen Tunnel, der sie in die kleine Stadt auf dem Rücken der Schildkröte brachte. Neugierig blickte Alice auf und fragte: »Wo bin ich?« »Du bist auf dem Fundament des Universums gelandet«, sagte eine tiefe Stimme hinter ihr, aber als Alice sich umdrehte, erkannte sie, dass kein Mensch, kein gewöhnliches Lebewesen, sondern ein Gebäude zu ihr gesprochen hatte. Eine riesige Spinne mit einer Fliege um den Hals und roten Pantoffeln neigte sich zu ihr hinab und gab klickende Geräusche von sich. Alice fand sich am Ende des Tunnels sitzend, am Anfang einer Gasse in einer wunderlichen Stadt wieder. Häuser in jeder erdenklichen Form und in grellen Farben fanden sich links und rechts von ihr. Sie sah sich um und erhaschte einen Blick in eines der vieleckigen Fenster. »Hab keine Furcht, ich werde dich ein Stück des Weges begleiten. Es ist nicht ganz ungefährlich hier für kleine Mädchen, wie du es bist.« Alice war so neugierig. Trotzdem gingen ihr die Bilder ihrer sabbernden Schwester nicht aus dem Kopf. Sie wollte zurück zu ihr, um sie weiter zu beobachten. Sie dachte daran und berührte dabei ihren schlanken Körper. Doch ehe sie ihren Gedanken weiter folgen konnte, stolperte sie über einen Stein. Ihre Hand war gebrochen. Am Ende der Straße sah sie ein rotes, kreuzförmiges Haus. In der Annahme, es sei ein Krankenhaus, ging sie weinend darauf zu. Sie trat ein und betrat die Notaufnahme. Dort nahm sich eine Krankenschwester der kleinen Alice an. Sie wurde gesund und spielte bald wieder. Dabei fand sie eine verloren geglaubte Puppe wieder. Sie musste ihr nun einen neuen Namen geben, denn den alten Namen der Puppe hatte sie vergessen. Ninni sollte es sein. So sollte ihre neue Puppe heißen. Doch, oh Schreck, auf einmal fing Ninni an, sich zu bewegen und zu sprechen. Wie konnte das sein? Also lief sie einen schmalen Weg an ihrem Haus vorbei, um sich wenigstens etwas anzuschauen. Dort sah sie eine lange, schöne Baumreihe, die dicht aneinander stand. Plötzlich drehte sie ihren Kopf zur Seite, als sie ein Rascheln hörte. Die Schildkröte war zurück. Wo war sie gewesen? »Ich habe dir den Stolperstein geholt, Alice, denn es ist ein ganz besonderer Stein«, sagte die Schildkröte. »Er ist schwarz, und wenn das Licht auf ihn scheint, schimmert er rötlich. Dieser Stein, liebe Alice, wird dich von nun an begleiten. Keine Sorge, du wirst sein Gewicht gar nicht spüren und keinesfalls wird er dir irgendwie hinderlich sein. Ihm wohnt eine große Macht inne. Nur sie, Alice, besaß einen solchen Stein, das wusste sie sofort. Nicht ihre Schwester, niemand sonst. Einen solchen flachen schwarzen Stein besaß nur sie. Sollte sie ihre Schwester alleine lassen, um herauszufinden, was sich mit diesem Stein anstellen ließ, wie sich die Macht äußerte? Piep! Jedoch sind solche grausamen Enden eher von bösen Spiegelbildern erfunden. Elisa betrachtete Alice und die Schwester bzw. ihre Fetzen, die sich weit in die Häuser der Schildkröte verteilten. Elisa war das Zerrbild des Originals, dessen sie sich durch den Spiegelstein, die Antimateriebombe, entledigt hatte. Sie hatte glanzloses Haar, triefende Augen und große gelbe Zähne. Jedoch war sie behende wie ein Wiesel, und so konnte sie die zweite, kleinere Schildkröte, die sich in den Gassen herumtrieb, schnell erreichen. Beide stiegen nach der Erlösung der Erde von der weißen Himmelsleiter herab auf die neue Welt. Dort tummelte sich schon einiges Getier, was sie zuvor noch nie gesehen hatten. Sie beschlossen sich, fortan nicht mehr zu trennen und die Welt zu erkunden, und sie sahen, dass der Boden unter ihnen merkwürdig regelmäßig gezeichnet war, voller riesiger Quadrate mit gleichmäßigen Höckern. Am Horizont erhob sich ein gewaltiger Schildkrötenkopf. Die Schwester sah Alice verwirrt an, während diese nur lachte. Wunderliche kleine Wesen. Sie sahen fast wie Zwerge aus, nur viel kleiner. Und beschloss, Veganer zu werden. Aber wie werden die anderen darauf reagieren, vor allem Mutti? Denn Mutti war eingefleischte Fleischesserin. Am liebsten verzehrte sie Pinguinflügel mit Katzennasen, und Alice wusste, es würde Mutti das Herz brechen, nicht mehr gemeinsam dem Fleischgenuss zu frönen. Doch dann fiel ihr zum Glück ein, dass sie ja Tofu-Würstchen essen könnte, während Mama am Burger nagte. Sie beschloss vor dieser Entscheidung, ihre Aufmerksamkeit zuerst dem gewaltigen Schildkrötenkopf zu widmen. Erst mit langsamen, dann schnelleren Schritten lief sie los gen Horizont. Ihre Zähne waren groß genug, und eine Mock-Schildkrötensuppe, davon hatte sie schon gehört. Was wäre eine vorzügliche Mahlzeit für solche Fleischfanatiker wie ihre Mutter? Also beschloss sie, sollte sie wieder zu Hause sein, ihrer Mutter nichts von dieser Schildkröte zu erzählen. Aber vorerst war sie ja noch hier. Dann fiel ihr plötzlich ein, sie hatte doch noch den Wunschtrunk in der Tasche, mit dem alles, was sie nicht wollte, von jetzt auf gleich nicht mehr da ist. So entschloss sie sich, alle ihre negativen Erfahrungen auf Null zu setzen und die Geschichte wieder neu zu spinnen. Sie holte die Flasche aus der Tasche, öffnete den Verschluss und setzte zu trinken an. Doch in dem Moment, als der erste Tropfen sich ihren Lippen entgegenreckte, geschah plötzlich etwas Unerwartetes. Alles um sie herum drehte sich, und sie fand sich wieder in der Stadt der Spinnen, auf der Schildkröte wieder. Doch dann begegnete ihr ein Avatar, der schrie auf und entgegnete ihr: »Alice, lauf! Alice, lauf!« Plötzlich wurde Alice schwindelig und fiel in einen tiefen Schlaf. Ihre Schwester las seit Tagen an einer sonderbaren Geschichte, die sie vor Alice geheim zu halten versucht. »Was könnte ein Buch denn so interessant sein?«, denkt Alice, als sie plötzlich etwas Glänzendes neben einem nassen Stein direkt am Ufer sah. Wie aus einem tiefen Schlaf erwacht, stand Alice auf, weil sie sich dieses Etwas aus der Nähe betrachten wollte. Doch es ließ sich nicht einfach betrachten. Es glänzte und glitzerte, war jedoch immer nur verschwommen zu sehen. Was mochte das nur sein? Sie bückte sich, griff ins Wasser, um das geheimnisvolle Glitzern heraufzuholen. Da lag es nun glänzend in ihrer nassen Hand. Es war schwer. Es sah aus, als ob es aus Holz geschnitzt worden wäre, schimmerte jedoch wie Metall. Zu ihrer großen Verwunderung hörte sie eine leise Stimme, die von dem Ding in ihrer Hand zu kommen schien.
»Alice, Alice, rette mich, ich bin ein...«
»Verwunschener Prinz?« vollendete Alice den Hilferuf mit müdem Lächeln. »Da müsstest du aber schon eine bessere Idee haben. Darauf fällt ja nicht mal mehr im Märchen noch jemand rein«, tadelte sie. »Ich küsse dich bestimmt nicht.«
»Aber nein«, klagte die Stimme aus dem seltsamen Ding. »Du musst doch nur...«
Und dann ging sie baden, bis ein großer Haifisch kam und flüchtete schnell wieder ans Land. Der folgte ihr und rief:
»Alice, bitte rette mich. Da ich verwundet bin und nur du mir einen neuen Namen geben kannst, damit ich wieder in mein Königreich zurückgehen kann, Deshalb erlöse mich und... Und was? Fragte Alice genervt. Sie schaute sich die Verletzungen an, welche jedoch nicht weiter tragisch waren. Alice wurde neugierig, als sie die in goldfarben schimmernden Schuppen wahrnahm. Erst 50 Jahre später wird jemand hierfür das passende Anti-Schuppen-Shampoo erfinden. Das hilft dir jetzt nicht weiter. Gestern beim Zeitunglesen sprach ihr Vater von einer neuen, absonderlichen Erfindung, die... Plötzlich ein greller Blitz am Himmel, ein flammender Meteor stürzt vom Himmel. Es möglich machte auch grell leuchtende und unscharfe Dinge klar zu sehen. Sie versuchte sich zu erinnern. Sonnenbrille. Sie brauchte eine Sonnenbrille. Sofort begann sie, sich zu erinnern, und zwar an die alten Geschichten, die ihre Großmutter erzählte. In der wurde dann und wann von einem Meteor erzählt, der alles verändern würde. Und war dieser Tag wirklich in Erfüllung gegangen? Sie schaute sich mit ihren großen Kulleraugen erschrocken um. Nichts war mehr so wie davor. Die roten Bäume trugen verschiedenfarbiges Plastikobst, die blauen Grashalme waren aus Kork und die Wolken tanzten hüpfend mit kichernden Kuhglocken am Himmel. »O weh«, jammerte Alice. Sie sah einen kleinen Teich und als sie sich über das Wasser beugte, sah sie mit Erschrecken in ihr eigenes Gesicht. Sie sah, dass sie alte, faltige und rissige Haut bekommen hatte und ihr langes, weißes und sprödes Haar reichte fast bis zur Wasseroberfläche. Sie tauchte ihre schmale und knochige Hand in das Wasser und ihre Hand wurde durchaus nass. Also das Wasser schien glücklicherweise noch die gleiche Beschaffenheit zu haben. Jedoch bemerkte sie, nachdem sie ihre Hand wieder aus dem Wasser zog, dass sie warm und angenehm kribbelte, woraufhin sie sich entschloss, ein komplettes Bad in dem Teich zu nehmen. Nachdem sie mit dem Kopf untertauchte und sich langsam alles um sie herum verdunkelte, wachte sie in ihrem Bett zu Hause auf und konnte sich klar und deutlich an alle Einzelheiten ihres Traums erinnern.
Die Maschinen laufen heiß. Susanne Blech heute in der Redaktionskonferenz, beziehungsweise ein Fünftel, muss man ja gerechterweise sagen, von dieser Elektropop-Band. Ist es schlimm, Timon Karl, wenn man das sagt? Elektropop?
Nein,
das trifft schon ganz,
ganz genau, ja.
Ganz recht. Da hätten wir die Schublade auch bedient, die du vorhin auch haben wolltest.
Unbedingt.
Ihr macht Musik seit 2006, beziehungsweise du bist seit 2006 dabei, ne?
Eigentlich ist diese Band uralt. Irgendwie 2002 wurde ja zufällig entdeckt. Wir haben es aber jahrelang als großen Witz nur behandelt. Eigentlich jetzt noch. Und dann aber 2008 haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Album, Deutsche Renaissance, ein Kanon. Hieß das
schön.
Ding. Unhörbar eigentlich noch. Und dann haben wir uns aber nochmal zusammengerissen, haben jetzt 2012 Triumph der Maschine rausgebracht. Das erste echte Album von Susanne Blech.
Und das zweite ist aber auch schon gerade in der Mache. Ihr seid im Studio.
Gerade jetzt zwischen Tour und Waldhütte in Münster wird das Album zusammengekleistert irgendwie.
Sehr schön. Das nimmt man sich ja auch immer so ein bisschen vor, wenn man in einen kreativen Prozess geht. Man igelt sich ein, man geht irgendwo dahin, wo man möglichst wenig auch ohne Internet abgelenkt wird. Das heißt, in der Waldhütte seid ihr eine Woche und danach, da geht ihr vielleicht mal raus zum Kuckuck gucken und dann war es das aber auch, oder?
Ja, das der Plan, sich da einzuschließen, auch gar nichts zu hören und dann schiebt man das da einander.
Sehr gut. Muss ich mal kurz in die Runde fragen. Wir haben ja gerade schon den ersten Teil gehört von Alice im Google Land, also die Geschichte, die bei Google Plus nacherzählt wurde. War ganz gut, oder? Also hat mir sehr gut gefallen. War schön erzählt, kreativ. Die User sind da richtig, haben sich richtig ins Zeug gelegt, oder?
Ja, ja, also schräg. So, aber letzten Endes halt rund. Also ich finde das irgendwie ganz interessant, dass am Ende so quasi dann noch so alles zugemacht wird und ja.
58 Posts kamen da rein. Wobei bei dir, Daniel, habe ich gerade gehört, es war ja so ein bisschen, manche Stellen waren ja gereimt.
Ja,
da muss ich ja entlarvend sagen, du hast gesagt, wenn man reimt, ist alles verloren.
Ja, also reimen, finde ich, ist irgendwie, also weiß ich nicht, mit Heinz Erhardt ist das, glaube ich, gestorben. Also das ist irgendwie echt vorbei.
Wieso? In der Musik wird doch auch, also ich meine, klar, du machst doch auch Kreuz und...
noch nicht mal, eigentlich A, B, ja, mehr kann ich nicht, aber ich bin natürlich auch Opfer meiner eigenen Zunft, ne? Also ich würde ein bisschen auch ungereimt lassen, ich bin auch so ein Reimhasser wie du.
Also das ist ja ganz anders, wenn man sich, also wenn der Musik im Hintergrund ist, ist es ja echt, also da verzeihe ich ganz viel, aber wenn man sich dann so hinstellt und sagt so, einen Moment, da-dum.
Wobei die gereimte Geschichte für den Muttertag war doch auch damals immer noch gut willkommen, oder?
Ja, aber eben der Muttertag.
Also, Muttertag ist auch nicht mehr cool. gereimte Geschichten. Dann war ja unser Intro auch nicht mehr so. War ja auch
ein bisschen, das wollte ich natürlich nicht sagen.
Naja gut, Daniel, muss ich mal gucken, wie du wieder in die Runde hier kommst. Wie ist das eigentlich bei die Texte, die ihr schreibt an sich, sind natürlich, auf unserer Seite haben wir geschrieben, bedeutungsschwanger und manchmal auch sinnfrei. Karl Timon, ist es, oder Timon Karl, je nachdem, wie man es halt haben mag, ist es, legt ihr der Wert viel auf Sinnfreiigkeit?
Der Sinn, also ich sage immer, ich kann das nur nicht ertragen, wenn der Sinn irgendwie fixiert ist. Also ich schreibe das immer sehr schnell runter. Ich sitze dann zu Hause und hack das so aufs Papier. Und für mich ist nur wichtig, dass man das irgendwie nicht greifen kann. Wenn ich Musik höre, was ich ja sehr selten tue, was ich schon gesagt habe, und ich weiß, was der Künstler mir sagen will, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Dann gehe ich. Ich will das immer. Ich versuche so zu machen, dass man da alles drunter verstehen kann. Es ist ein ganz offenes Ding.
Und deshalb holt man sich große Wörter rein,
ja,
um es aufzublasen?
Klar, es ist, ich sage immer, 1000 Meter dicke Oberfläche, Fassade, die halt da nach außen glänzt irgendwie. Und dahinter ist vielleicht nichts, aber vielleicht muss auch da gar nicht mehr sein. Ich weiß es nicht. Also große Wörter klingen stark und dann stellvertretermäßig schiebt man die nach vorne.
Da könnte man ja auch ein bisschen zum Storytelling in der Musik kommen. Ich habe mir vor der Sendung gedacht, naja, Michael, wir haben auch kurz gesprochen, Country-Musik, da wird natürlich eine Geschichte von A bis Z erzählt eigentlich, ne?
An sich schon. Das hat immer so einen Anfang und dann endet es irgendwie, meistens auch traurig. Es sind dann oft traurige Gestalten, denen irgendwas Schlimmes nochmal passiert. Mhm. Aber es ist eine richtige Geschichte, wobei so richtige Popsongs dann oft eher abstrakt sind. Es geht irgendwie um Liebe und so, aber es ist keine, nicht immer unbedingt eine Geschichte, die erzählt wird, ja.
Ich überleg mal gerade Waking Up in Vegas von Katy Perry. Ja, ein bisschen redundant natürlich irgendwann, aber klar, ich meine, bei der Popmusik ist es natürlich schwierig. In der Elektrosparte würdest du sagen, ist es sehr dienlich für Geschichten erzählen oder ist es einfach nur vielleicht ein bisschen Staccato, Spiegelstrich, Sachen raushauen?
Es geht auch im Elektro. Ich kenne gute Elektrobands, die auch Geschichten erzählen. Ich kann keine Geschichten erzählen. Ich würde dann anfangen, nach einem Satz würde ich mich langweilen, wenn ich wüsste, wie es ausgeht. Ich kann das nicht. Mhm. Aber es geht auf jeden Fall. Man kann immer irgendwas eine Geschichte erzählen. Katy Perry finde ich auch toll übrigens. Wirklich. Katy Perry, sag ich allen immer, Katy Perry ist so toll.
Ich weiß nie, wann du es ernst meinst oder wann du, also Ironie funktioniert nicht im Radio.
Ich weiß. Ironie ist over. Ich weiß auch seit 100 Jahren, aber ich bin gefangen in der Ironiehölle. Ich komme da auch nicht mehr raus.
Okay. Wirklich. Das heißt, du bist Katy Perry Fan?
Ja.
Was mit Hip-Hop?
Habe ich damals mit 13 mich sozialisiert durch. Kann ich heute nichts mehr mit anfangen.
Weil Hip-Hop, echt? Da wird natürlich auch immer, klar, oft die gleiche Geschichte natürlich, aber da, das ist doch Storytelling at its best eigentlich.
Total.
Ne?
Das ist die große Kunst des Hip-Hops, ist halt die zusammenhängende große Erzählung in der Literatur, aber es funktioniert für mich nicht mehr.
Mhm. Super, ich würde sagen, wir gehen nochmal ein kleines musikalisches Stück rein. Du hast mitgebracht, Timon Karl, Mutter von euch.
Ja.
Was ist das? Was hat es damit auf sich?
Also genau kann ich das nicht sagen. Ich habe irgendwann, ich habe auch eine Mutter und die habe ich durchaus sehr, sehr gerne. Und aber das, der Song hat mit ihr nichts zu tun.
Die Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen heute zum Thema Geschichten. Erzähl mir, was hat einen Gast, der von sich selber sagt, leider fehlen mir einfach die musikalischen Fähigkeiten, um ein gesanglich ernsthaftes Album zu gestalten. Karl Timon, du startest schon gerne auch mal tief, ne, bei Susanne Blech.
Ja, ich habe auch, das ist die Form, die ich irgendwie für mich selbst gefunden habe und ich habe, aber komme da auch nicht mehr raus, selbst wenn ich wollte. Okay. Es ist wirklich so.
Glaubst du denn, dass Musik, gerade oder auch die Geschichten und die Texte, die in der Musik erzählt werden, oft ein bisschen zu hoch gehangen werden, weil wenn man jetzt eure Musik natürlich hört, dann Sinnfrage hatten wir vorhin schon. Ist das alles ein bisschen too much?
Bei jetzt grundsätzlich? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe immer
also
das
hörst
Gefühl,
du zum Beispiel Peter Licht?
Finde ich ganz toll natürlich, großartig, okay. Ganz ja. Fantastisch. Also kann man.
Weil da würde ich auch sagen, er erzählt auch immer gute Geschichten, musikalisch natürlich auch tipptopp, ja. Aber eben Daniel nicht immer gereimt.
Nicht immer gereimt, aber vor allen Dingen auch so mit diesen surrealen Bildern und so weiter. Ja. Und das hat eine ganz eigene Schönheit dadurch auch. Und ich, natürlich ist das irgendwie Quatsch und gleichzeitig ist es so absolut neben der Spur und auf den Punkt. Also ja. Mhm.
Wir hatten heute bei uns im Programm Martin Becker, der im Programm gesagt hat, es muss, also weil du gerade Quatsch gesagt hast, es muss überraschend sein und man muss alles über den Haufen werfen, dann ist eine Geschichte eine gute Geschichte. Glaubt ihr das?
Steile These, ja. Der man auch nicht widersprechen muss.
Ja. Ich weiß gar nicht genau, wir hatten ja auch den Jan Weiler auch im Interview, der hat quasi das Gegenteil gesagt, ne? Der hat ja irgendwie sowas gesagt, wie dass er irgendwie das Drehbuch zu seinem Buch mitgeschrieben hat und er meinte, das war die Hölle, weil beim Drehbuchschreiben ist alles so statisch und formatiert. Also kommt drauf an, was für eine Geschichte man erzählt wahrscheinlich.
Das stimmt natürlich, das ist natürlich auch ein anderer Prozess, Drehbuchschreiben, so generell. Klar, auch wieder eine ganz andere Kiste als natürlich ein Lied schreiben. Oder als zum Beispiel Nachrichten schreiben. Michael Bödecker aus der Nachrichtenredaktion. Bei den Nachrichten, da willst du natürlich auch irgendwie, die Nachricht ist ja eine kleine Geschichte auch, aber sie hat ja durch den Lied und sowas auch eine vorgefertigte Form. Ne?
Genau, also es gibt im Grunde genommen so eine klassische Nachrichtenstruktur, die auch bei den meisten Sendern durchgehalten wird, bei uns auch in den Weltnachrichten zumindest. Da muss eben die Hauptinformation im ersten Satz drin sein, also beispielsweise Minister so und so tritt zurück. Im zweiten Satz hat man meistens dann noch die Quelle drin, woher man das erfahren hat. Das hat der Sprecher von so und so dem und dem gesagt. Und dann kommen eben die weiteren Details so nach und nach. Also das Wichtigste nach vorne, das weniger Wichtige, was zum Beispiel morgen noch so passieren soll in dieser Affäre, dann eher nach hinten. Und meistens kann man so eine Nachricht vom Ende her auch wegkürzen. Das heißt, die letzten Sätze, da fehlt einem jetzt nichts Wesentliches, wenn man die nicht mehr mitbekommt von der Nachricht. Aber es ist natürlich was ganz anderes als eine Geschichte, würde ich schon sagen.
Gibt natürlich aber auch den variablen Einstieg, den wir auch bei uns ja manchmal haben, indem wir, ja, wie sagt man dazu, journalistisch fein, so ein Catcher, so ein Catcher-Begriff, fällt mir, mal gucken, ob ich da auf der Seite gerade was finde.
Ja, so ein Hinhörer irgendwie zum Aufmerksam machen. Also so ein Earcatcher habe ich das auch schon mal gehört. Also statt Eyecatcher dann. Das können wir bei unseren Wissensnachrichten machen, die immer Viertel vor und Viertel nach jede Stunde laufen. Da kann man auch mal anders einsteigen. Zum Beispiel hatten wir heute eine Meldung, die fing an mit, dass Tintenfische sich gar nicht verkleiden brauchen, wenn sie eine Drag Queen sein wollen. Das war der erste Satz. Ja. Und dann ging es eben weiter. Die können sich eben tarnen. Die können sich auf der einen Seite ein Farbkleid geben, so wie das ein weiblicher Tintenfisch hat, auf der anderen Seite das eines männlichen und können so dann ihre Konkurrenten irritieren, die sie dann nicht angreifen von der einen Seite, während sie auf der anderen Seite sich versuchen, an die Weibchen ranzumachen. Da kann es dann schon so ein bisschen geschichtenmäßiger werden in unseren Wissensnachrichten. Einfach auch, weil man sonst oft die Dinge nicht so direkt versteht, wenn man einfach das klassisch aufbereiten würde, wie in einer klassischen Nachricht.
Könnte auch Inspirationsquellen natürlich sein, die Wissensnachrichten. Ja. Timo Karl, für dich, dass du einfach mal bei Drag Queen und Tintenfische.
Genau mein Thema. Also morgens auf und dann denke ich mir so, Moment mal, was ist heute, Drag Queen oder Tintenfische?
Wie ist es denn mit der Wahl der Sprache? Also ich meine, klar, manche, die einen oder anderen versuchen ein bisschen jünger zu sein mit ihrer, mit der Wortwahl. In den Nachrichten bietet es sich natürlich nicht so an, irgendwie groß auf die Wahl der Sprache zu schauen. Da ist es oft mal konventionell, oder? Verbessere mich gerne. Nee,
du hast völlig recht. Also gerade wenn es, wie es in der Regel auch der Fall ist, traurige, schlimme Nachrichten sind aus aller Welt, Syrien, es gibt Tote, es gibt Anschläge im Irak, in Afghanistan, da kann man auch wirklich nicht mit einem lustigen, ironischen Einleitungssatz kommen. Das ist einfach fehl am Platz in dem Fall. Das geht nicht.
Und Musik?
Ich könnte es. Ja. Also ich habe, das ist also auch Grundprinzip meines Daseins. Ich habe auch irgendwie, ich ecke auch sowieso immer an mit dem, was ich so poste, weil es immer dann sagt, ich bin so menschenverachtend oder so. Ich habe ja auch auf der Bühne wir treten ja auf mit diesen, meine besten Freunde, diese zwei Inder, die sind auf der Bühne und dann machen wir uns auch immer lustig dann über Inder auf der Bühne und dann da auch so korrekte, die dann sagen, so, aber es ist doch ausländerfeindlich und sage ich immer, hey Leute, hier sind zwei
Lass
Inder.
Mich dazu nochmal ganz kurz, also ihr kokettiert da wirklich mit. Das ist jetzt nicht kein politisches, das sind wirklich Freunde.
Beste Freunde, ich habe die kennengelernt, kurz erzählen darf.
Absolut.
War eine Karnevalsparty beim Sebastian, unser Produzent, mein bester Freund, der in diesem riesigen Marmorhaus wohnt. Ich hatte und mitten in der Nacht, stockfinster draußen, auf einmal leuchtet's hell und zwei Ku Klux Klan verkleidete mit brennenden Fackeln stehen draußen und da waren das halt diese beiden Inder. Und da war natürlich klar, das ist mein Humor. Ich hatte alle hatten tierische Angst, weil die sehen ja so gefährlich aus, diese Ku Klux Klan Gewänder.
Und wie ging die Geschichte weiter? Wie habt ihr sie dann enttarnt?
Können wir bei Facebook weiterschreiben?
Wir standen minutenlang davor, völlig verängstigt und dann kamen sie irgendwann rein und dann sehe ich, ach, das sind zwei Inder, die sind so klein auch eigentlich und dann haben wir uns umarmt und nie wieder losgelassen.
Das war eine gute Geschichte. Ich fand,
das war,
Ende. Die erste, genau, die erste Geschichte, die wirklich Hand und Fuß hatte.
Eigentlich.
Die kommt hier nach einer halben Stunde gefühlt. Aber du hast gerade gesagt, Facebook und das bedienst alles du, die Social Medias bei euch. Und wie gehst du da vor mit Geschichtenerzählerei? Oder da willst du eigentlich, sagst du dann gestern beim Gig Folgendes passiert? Also, oder kommst du da einfach nur mit Hinweisen?
Ja, also entweder ich schreibe echt nur einfach Hinweise auf Konzerte, das ist immer super langweilig, da interessiert ja auch im Grunde auch keinen. Oder ich behaupte einfach irgendwas und schmeiß da irgendwas in den Raum. Irgendwie gestern habe ich geschrieben, der beste Moderator der ganzen Welt, was mache ich ohne Markus Lanz? Ich finde diesen Typen so, ich hasse den natürlich, aber ich finde den so toll. Also Markus Lanz, fantastisch.
Schon mal geliked? Dann, ja. Schon mal geliked?
Ihn noch nicht, dummerweise, aber das hat auch zum Beispiel von den 3000 Fans, hat das auch kein, glaube ich, nur zwei Leute, aber das nur fanden das gut, weil die wahrscheinlich finden die Markus Lanz alle doof, aber ich finde ihn gut.
Glaubst du, Ironie funktioniert bei Facebook gut?
Boah, es geht.
Schwierig, ich also, bin da auch geteilter Meinung. Ja.
Total schwierig, aber ich
weiß also nicht. Man macht dahinter dann immer diese komischen Smileys und ich finde die sind ja auch so inflationär, die kommen in die Nähe von gereimten Gedichten. Also,
das ist so wie Großschreiben. So anschreien, ne? Das hatten wir ja auch mal vor ein paar Wochen eigentlich, ne? Dieses digitale Anschreien bei uns. Timon Karl, du warst bist nicht nur Sänger, du warst früher auch Hörbuchschreiber. Du hast Hörbücher geschrieben. Das ist eine richtige, habe ich das richtig recherchiert?
Ich habe sie nicht geschrieben, weil ich habe die waren improvisiert.
Ah.
Entsprechend fadenscheinig kamen die auch daher. Aber es war, das haben wir sehr lange Zeit gemacht.
Das heißt, du bist einfach ins Studio gegangen und hast dir eine Geschichte ausgedacht und dann frei raus erzählt, oder?
Ja, also wir hatten halt so eine Radiosendung, die hieß Someday Moody Monday oder Sunday, nachdem wann sie lief. Und dann, ich habe auch einfach erzählt, irgendwas erzählt, minutenlang irgendwelchen Irrsinn. Und am Ende hatten wir halt immer so mein bester Freund, der auch in der Band spielt, der hat an seinem Klavier gesessen, immer so ein paar Akkorde. Und ich habe dann dazu Geschichten vom Doppelkommissar erzählt. Der Doppelkommissar, so hieß der.
Ungeschnitten dann?
Klar, es ging einfach rüber und am Ende hat es sich irgendwie aufgelöst oder nicht. Es war nichts natürlich, aber es hat vielen Leuten gefallen, bilde ich mir ein.
Ist es so bei euren Konzerten, ich habe jetzt leider noch nicht die Gabe gehabt, eins mal anzuschauen, außer bei YouTube, Impro, also ist es so irgendwie, fällt dir das leicht, irgendwie so aus dem Stegreif was zu machen?
Du meinst zwischen den Songs?
Ja.
Ja, also manchmal klappt es super, dann kommt mir halt irgendwas in den Sinn und dann sage ich, das ist super witzig, manchmal auch super unwitzig, wenn es halt nicht funktioniert, ist halt Tagessituation.
Weil das finde ich in der Tat auch immer eine Schwierigkeit, dieses, du kannst es dir als Musiker ja total verscherzen, wenn deine Geschichte in der Zwischenansprache total low ist. Ich mag Olli Schulz natürlich, weil er gute Musik macht, aber seine Ansagen zwischen den Songs sind wirklich 11-Minuten-Riemen.
Ja, wirklich. Ich bin damit auch schon häufig gegen die Wand gelaufen, muss ich zugeben. Und dann habe ich auch, ich muss mich auch ein bisschen zügeln, weil manchmal ist es einfach auch nicht gut.
Dann sagst du, die nächste Nummer ist.
Dann sage ich, jetzt kommt der nächste Sylt-Schlager oder so.
Oder wie Katy Perry, the next song is wild. Waking up in Vegas. So eine kurze, das ist
super,
auch gesagt.
Ja, am besten, ja, super gut.
Super. Wir kommen zu unserer nächsten kleinen Uraufführung hier. Alice im Wunderland haben wir von Facebook und Google Plus Usern fortschreiben lassen. Google Plus haben wir schon gehört, das war eine lange Geschichte, die ging über 11:10 und waren über 58 Posts, nicht 1000. Muss mal ganz kurz schauen, wie viele Posts waren es denn? Daniel, hast du das bei der Facebook geschrieben?
Bei Facebook, ja, ich bin gerade...
21, hab's gefunden.
Ja, genau.
21 und diese feine Geschichte, wo wir auch wieder den ersten Satz natürlich vorgegeben haben, die lassen wir uns jetzt erzählen und zwar von Christoph Wittelsbürger.
Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Sie warf kleine Steinchen ins Wasser und beobachtete, wie sie auf den Grund fielen. Doch plötzlich sah sie etwas glitzern auf dem trüben Grund. Ihr Blick schärfte sich, um zu erkennen, was das wohl ist. Fisch gesagt, der fröhlich vor ihr im Wasser umherflitzte. Auch ihm gefiel dieses wunderbare Wetter, doch nichtsdestotrotz fehlte Alice einfach der besondere Reiz. Das Etwas bewegte sich blitzschnell von einer Seite des Flusses zur anderen, aber nie aus dem Blickfeld von Alice. Es schien fast, als wollte es ihr zurufen, »Ja, hier bin ich, sieh mich an!« Vorsichtig machte Alice ein paar Schritte ins Wasser. Wie in Trance folgte Alice dem Glitzern bis zu einem Wasserfall. Sie spürte kaum das herbstlich kalte Wasser, so gespannt war sie. Aber als sie den Wasserfall erreichte, schauten ihr zwei rot glimmende Augen entgegen. »Wer bist du?« fragte sie die roten Augen. »Ich bin das, was ich für dich sein soll, Alice.« »Was soll denn das heißen?« rief sie. »Und woher kennst du überhaupt meinen Namen?« fügte sie misstrauisch hinzu. Alice schaute verdutzt, überlegte kurz und erwiderte, »Woher soll ich wissen, was du für mich sein sollst? Ich bekomme jeden Tag gesagt, was und wie ich für andere sein soll. Und jetzt auf einmal so andersherum? Verdrehte Welt.« »Ich kenne die Namen aller
Männer, die reinen Herzens sind und gewillt, meinem Ruf zu folgen.« Alice erkannte schemenhaft hinter dem Wasserfall eine lichte Gestalt. Sie machte Alice Angst. Diese Gestalt zog einen schwarzen, nebligen Schleier hinter sich her und wirkte, als schwebe sie in der Luft. Als Alice sich ihr näherte, ging ihr der Schrecken durch Mark und Bein. Die Strahlen der Sonne glitzerten und funkelten lautlos im Wasser. Es sah aus, als nähme der Fluss hunderte von tanzenden Schmetterlingen mit sich auf eine geheimnisvolle Reise voller Abenteuer. Langsam schloss Alice ihre Augen und versank im warmen Ufergras. Irgendwas stimmte mit den Pilzen nicht. Seit der letzten Mahlzeit veränderte sich die ganze Welt. Bäume flüstern, Tiere sprechen und alle Farben wirken intensiver, besonders die des Regenbogens. Das Wasser plätschert dahin, als wäre es lebendiger als je zuvor, und immer dieses Kribbeln im Bauch. Alice umarmte einen Baum, und dieser knarrte: »Geh, du wirst noch viel sehen und verstehen von unserer Welt.« Etwas verschreckt von der tiefen Tonlage, die sie eher spürte als hörte, trat sie vorsichtig zurück. Alice fragte: »Welches wundervolle Land fand ich hier, und warum war ich noch nie hier?« Der Baum ächzte: »Weil du es nie gesucht hast.« Als Alice sich ihr näherte, ging ihr der Schrecken durch Mark und Bein. Plötzlich spürte sie eine Kraft, die sie ins Wasser zog. Sie blinzelte und fand sich in einer Blase wieder. Immer schneller und schneller wurde sie auf den Grund gezogen. Doch wo im ersten Augenblick noch Fische und Pflanzen waren, erschienen auf einmal Formen und Figuren, die sie so noch nie gesehen hatte. Als Alice entdeckte, dass sie plötzlich ganz klein geworden ist und in einer Werbung auftritt, musste sie Mineralwasser trinken. Dies alles überforderte sie so sehr, dass sie fliegen wollte, am besten ins Abenteuerland. Und kam sie zu uns. Bei uns fand sie das, was sie sich immer gewünscht hat. Allmählich wurde Alice wütend. »Ich komme von diesem Wasser mit seinen Sinnsprüchen und bedeutenden Erlebnissen einfach nicht weg«, schrie sie in plötzlichem Zorn. Da sah sie einen ärgerlichen Mund, der in der Luft zu schweben schien. »Wer bist du jetzt schon wieder, du Depp?«, meinte Alice. Da verschwand der Mund, und stattdessen sah man große Ohren wie von einem Elefanten in der Luft schweben. Nur waren es Seifenblasen, die Alice Gedanken spiegelten. Blitze huschten wie von selbst durch ihre Wahrnehmung, und da, ein Hase. Welch possierliches Tierchen! Hasen fand Alice immer schon toll. Leider sah sie sie meistens ziemlich geplättet, am Straßenrand nämlich, die Armen. Zum Glück war es diesmal anders. Der Hase war quicklebendig, baute sich in seiner vollen, flauschigen Schönheit vor Alice auf und bedeutete ihr, ihm zu folgen. »Wo führst du mich hin?«, fragte das Mädchen neugierig.
Alice im Wunderland, weitererzählt von unseren Facebook-Usern. Und das war so ein bisschen offenes Ende, habe ich das da rausgehört? Also das war nicht so ganz abgeschlossen wie die andere Geschichte, die ja mit dem Aufwachen des Traums geendet hat. Die war ja, könnte man noch weitererzählen, ne?
Ja, schön, eigentlich viel bisschen experimenteller so. Unrund.
War auch ein bisschen mehr Thriller. Schön, dass wir sie ein bisschen später gespielt haben, jetzt wegen der Uhrzeit. Da war ein bisschen was drin. Daniel aus der Online-Redaktion, du baust die noch auf die Seite ein. Das heißt, ja, wenn man sie nicht ganz gehört hat, dann hat man jetzt noch bei uns noch die Chance, drauf zu klicken.
Auf jeden Fall, genau, auf unserer Seite. Und wir stellen den Link auch noch bei Google Plus und Facebook ein. Und dann kann man sich das nochmal in aller epischen Breite anhören.
Das ist sehr schön. Wir haben das Thema in der Redaktionskonferenz Geschichten und erzählen uns schon 51 Minuten welche. Und als Gast haben wir einen Sänger eingeladen von der Band Susanne Blech, GEMA-Freund. Timon Karl, Susanne Blech als Name, müssen wir vielleicht mal ganz kurz noch aufdröseln. Wie kommt die Geschichte zustande?
Ja, die Frage ist natürlich häufig da, weil wir haben ja keine Frau in der Band. Susanne Blech bedeutet erstmal gar nichts. Das ist auch kein Band-Gag hinterher, sondern ich habe ja erzählt, wir haben es seit 2002 gemacht und da ist ein Song entstanden, der hieß Neuzeit, also unfassbar schlimm. Also ein ganz Neopop-mäßiger Gekreisch-Kram, mhm. Den hat aber Matthias Arfmann damals gehört. Das ist der Produzent von den Beginnern. Mhm. Ist jetzt der Manager von Jan Delay. Und der hat ihn gehört über drei Ecken. Und dann rief der mich an. Da war ich halt irgendwie 21 oder so. Ja, hallo, hier ist Matthias Arfmann. Ich habe diesen Song gehört. Neuzeit ist ja völlig wahnsinnig. Wie heißt das denn? Hab ich gesagt, ja, keine Ahnung. Den Song habe ich nur so aus Spaß gemacht. Er so, ja, das war auch ein Name. Ich so, ja, ey, keine Ahnung. Dann nennst du Susanne Blech. Und dann war es halt, und dann war das halt geschehen.
War das wirklich so ein Zufall?
Genau so. Und ich ärgere mich manchmal auch total. Ein scheiß Name. Aber man kann es sich jetzt nicht mehr ändern. Und neulich waren wir irgendwie in Berlin bei Universal Music zum Gespräch. Und dann haben wir denen auch gesagt, ja, sorry, der Name ist echt Mist so. Und die so, nein, nein, es ist richtig gut. Ich so, gut, dann, das sind ja die Profis.
Also, die Geschichte war auch nicht schlecht jetzt. Also, die hast du auch wieder süffisant rübergebracht. Schön war das. Wenn
Danke.
Wir gerade mal noch dieses Märchen im Hintergrund, im Hinterkopf haben, Alice, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr so Lieblingsmärchen? Welche Märchen gefallen? Timon Karl, hast du irgendwie so eins, wo du sagst, das ist mein absolutes Aschenputtel oder irgendwie so?
Oh, ich habe vorhin nochmal so in die Liste geschaut, was von den Grimms alles so ist. Das ist ja irre lang. Also die haben wirklich, sind in diesem Kompendium von 1820, wie das heißt, von wann das ist, sind glaube ich 400 Dinger drin. Die kennt man irgendwie auch mehr oder weniger alle. Das ist schon erschreckend viel. Mhm. Da habe ich jetzt kein Lieblingsmärchen.
Frau Holle, Rapunzel?
Ich kann mich noch so ganz vage erinnern, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte ging von dem einen, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Die fand ich irgendwie gut, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die ging, ehrlich gesagt. Die habe ich lange nicht mehr gehört.
Weiß ich auch nicht mehr richtig. Ich bin ja bei so Märchen auch immer so vorsichtig, weil so leichte Traumata natürlich da entstehen, weil die so gewaltvoll ja oft sind. Und deswegen, weiß ich nicht, so moderne Märchen kann ich gar nicht sagen, welche modernen Märchen eigentlich schön erzählt sind, gute Geschichten sind. Schwierig.
Vielleicht Thomas Pynchon natürlich, ne? Also weil ich habe das nämlich auch vorhin mir auf dem Weg eingefallen. Sprechende Tiere sind ja immer im Märchen und Thomas Pynchon ist ja immer so toll, der ist ja mal ein sprechender Hund. Hier bei gegen die Zeit, gegen den Tag, Against the Day. Der Hund, der da so mal so auf dem Deck liegt, diesem Luftschiff und Proust liest und dann immer ganz so witzig. Also modernes Märchen muss man Pynchon lesen natürlich.
Nimmst du dir auch Bücher her, die vom Plot her nicht sinnfrei, aber so ein bisschen leichter gestaltet sind?
Die ich selbst lese?
Ja.
Leichter gar nicht. Ich bin großer, ich lese ganz harten Sachen. Thomas Bernhard, am liebsten nur Thomas Bernhard. Morgens Holzfällen, Auslöschungen und dann geht der Tag los.
Ja? Ja, ja. Und Schätzing, also so einen dicken Dinger?
Nee, das finde ich alles ist so, der ist doch Werber, ne? Frank Schätzing ist doch Werber. Und jetzt schreibt er dann so Meeresbiologie-Dinger. Nee, das finde ich nicht gut.
Mhm. Wie ist es bei euch mit so Bücher, die Geschichten, die in Form von Büchern euch begeistern?
Ja, Bestseller, also Walter Mörs finde ich zum Beispiel, der verkauft sich sehr gut, aber ich finde den auch durchaus lustig, auch wenn sich's mittlerweile so ein bisschen alles wiederholt in seinen Zamonien-Romanen, die es so gibt, also mit den 13,5 Leben des Captain Blaubeer angefangen, wo auch viele nette kleine Märchen im Prinzip erzählt werden, die aber auch sehr schräg sind. Der verkauft sich gut, den finde ich durchaus gut. Also das muss nicht schlecht sein, wenn sich's gut verkauft, würde ich sagen.
Habt ihr mal ein Helge Schneider Buch gelesen?
Ja, ich habe mal mit meiner Freundin eins vorgelesen. Das ist sehr stimmungsabhängig, ob man das durchhält. Aber es ist schon tatsächlich amüsant, aber nicht für jeden Tag.
Also, Vorlesen ist natürlich auch so eine, finde ich eigentlich als Paar, muss man auch sagen, eine schöne Sache vorm Schlafen gehen. Ist es so ein Ritual gewesen? Da, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht zu persönlich werden, aber weil ich finde, das macht man sehr selten jetzt heutzutage eigentlich noch.
Ja, ja.
Klar, wenn man Kinder hat, dann Tradition. Ist natürlich Vorlesen schon so ein bisschen, aber ich finde das eigentlich eine schöne Sache.
Ich glaube, wir hatten eine ganz lange Busfahrt und in so einem Reisebus und da hatten wir dieses Buch mitgenommen und das haben wir dann gelesen, was interessant ist, weil darin Helge Schneider Fotos macht und immer aber die anders betitelt. Also er fotografiert irgendwie einen alten Garagenvorplatz irgendwo im Ruhrpott und schreibt darunter klassische post-sowjetische Brache oder so.
Das kenne ich.
Das ist sehr amüsant. Oder er fotografiert seine Zimmerpflanze und schreibt darunter Dschungel oder so. Und ja.
Ja, das ist super. Ja, ich bin großer Helge Schneider Freund gewesen, Leben lang. Also jetzt heute verfolge ich es nicht mehr so, aber damals habe ich auch viele Texte von ihm gelesen. Es gibt ja irgendwie 20 Kriminalromane. Die sind gut. Also ist wirklich toll eigentlich.
Wir machen noch ein bisschen Krimi nach den Nachrichten. Jetzt hören wir nochmal von Susanne Blech ganz kurz rein. Du und ich, das wird die neue Single?
Genau, da haben wir jetzt gerade ein romantisch kitschiges Video in Madrid gedreht.
Wir geben Wissen weiter, wir vermitteln Lebenserfahrungen, zeigen Problemlösungen auf und machen dabei vor allem eins. Wir reden und wir erzählen uns Geschichten. Und auch wenn die gefühlte Temperatur wahrscheinlich hier drin bei 40 Grad ist, sind es nur 27 in den Nachrichten gewesen. Das ist sehr gut.
Kann ich bestätigen. Also ich habe es nicht gemessen, aber gefühlt ist das durchaus
höher.
Tropisch. Ja.
Was vielleicht an unserem heutigen Gast liegt, denn der sagt, ein gutes Lied bleibt auch mit schlechtem Text gut.
Ja, das habe ich irgendwann mal gesagt, ja. Stimmt auch.
Ja, natürlich. Da waren wir ja vorhin auch an dem Punkt. Hauptsache die Melodie passt.
Also es gibt kein Beispiel dafür, dass irgendwie ein schlimmer Song durch einen guten Text gut wird. Andersrum geht's. Es geht aber so rum halt nicht. Weil ich glaube, dass Musik halt eine abstrakte Kunstform ist und deswegen, das kann nur über die Musik gehen. Da ist Text im Grunde Beiwerk immer nur. Man kann es immer nur schlechter machen durch den Text. Man kann es nie besser machen.
Das ist eine gute These, die schreiben wir mal auf. Wir versuchen es noch ein bisschen besser zu machen und schauen jetzt mit dir, Michael, so ein bisschen in die Nachrichtenwelt rein. Heute gab es denn irgendwas, was wir nicht gesendet haben, was du jetzt aber mitgebracht hast?
Genau, wir schauen ja immer auf die Sachen, die wir aussortiert haben in der Redaktionskonferenz und da habe ich zwei Sachen aus unseren Weltnachrichten mal mitgenommen, die waren letzten Endes doch nicht so interessant, deswegen haben wir sie nicht gemeldet. Aber der Grund, warum wir sie nicht gemeldet haben, ist, dass wir zum Beispiel Debatten nicht unbedingt wiedergeben. Zum Beispiel gibt es eine große Debatte darüber, dass Horst Seehofer möglicherweise aus der Koalition raus will und da gehen Drohungen hin und her und Angela Merkel sieht aber keinen Grund für einen Alarm und das ist ganz interessant, das zu verfolgen, aber bei uns in den Weltnachrichten haben wir eben eigentlich die Zielrichtung, dass wir Sachen melden wollen, die wirklich passieren, also Wahlergebnisse oder jemand tritt zurück oder ähnliches oder wenn wirklich die Koalition aufbrechen sollte, dann würden wir es natürlich auch melden, aber so Debatten wollen wir nach Möglichkeit erstmal nicht abbilden und eher Sachen, die wirklich passieren, melden.
Die Tendenz ist natürlich auch immer eine schwierige, also da drauf zu gehen, ist eine heikle Sache einfach. Also
ja, na stimmt. Andererseits darf man es natürlich dann auch nicht völlig rauslassen, wenn die Debatte noch höhere Wellen schlägt sozusagen dann und wirklich dann irgendwie die Koalition fast auseinanderbricht, dann wäre es natürlich auch blöd, wenn wir das unseren Hörern vorenthalten. Aber nach Möglichkeit versuchen wir eben Debatten erstmal rauszuhalten aus den Nachrichten. Mhm. Genau wie auch Umfragen, zumindest aus unseren Weltnachrichten. Da gibt's eine vom Magazin Stern, die haben gefragt, ob sich denn die Bürger in Europa auch sowas vorstellen könnten. Es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika, ob die sich auch die Vereinigten Staaten von Europa vorstellen können. Und das wollte die Mehrheit nicht so gerne. Aber wie gesagt, Umfragen lassen wir dann auch meistens aus unseren Weltnachrichten zumindest raus.
Wer hat sie, also der Stern hat die Umfrage gemacht?
Oder? Genau, also beziehungsweise im Auftrag vom Stern hat Forsa dann repräsentativ über 1000 Bundesbürger befragt.
Mhm. War jetzt der Blick so in die Welt, vorhin haben wir schon eine sehr lustige aus den Wissensnachrichten gehört, da hast du aber keine No-News dabei.
Tatsächlich. Ich habe hier noch zwei Sachen, zum Beispiel wollen wir auch so Boulevardmeldungen nicht melden, auch wenn sie noch so unterhaltsam sind, wie zum Beispiel die folgende Meldung, eine 14-Jährige möchte mit ihrer Familientradition brechen, ihre Familie neigt nämlich dazu, sich Brustimplantate einsetzen zu lassen, für teures Geld. Und jetzt bricht das Mädchen mit der Tradition und das ist natürlich irgendwie eine boulevardeske Geschichte, aber nichts, was bei uns in die Meldung käme.
Seit wann besteht diese Tradition?
ich muss da weiter lesen, aber offenbar hat auch schon die Mutter und die diversen Schwestern, die es da gibt, da ist auch ein Foto, auf dem die abgebildet sind. Ich kann es nicht genau sagen, ich hätte es mir weiter anschauen müssen. Das hat der Telegraph in Großbritannien einen Artikel darüber geschrieben, genau.
Wolltest du die Meldung haben? Ich hatte gerade...
Die mit den Brüsten?
Ja. Nee, Entschuldigung.
Ansonsten hätte ich noch eine Meldung, die mir die Kollegen aus den Wissensnachrichten mitgegeben haben. Da waren sie auch skeptisch und auch aus guten Gründen. Es geht um einen Versuch zum Thema Speed-Dating und da kam offenbar heraus bei diesem Versuch, um den es geht, dass die Menschen einen attraktiver finden, wenn man so tut, als ob man auch in die verliebt wäre. Und das haben die mit 100 Personen herausgefunden, was auch schon eine sehr kleine Stichprobe ist. Man müsste auch noch die Gegenprobe machen, die hier in dem Experiment nicht gemacht wurde. Und außerdem waren die Kollegen noch skeptisch, weil der Forscher, der das gemacht hat, Richard Wiseman, ihnen auch dubios vorkam. Die haben hier noch notiert, der forscht auch zu Spuk, Schlössern und Ähnlichem. Ja. Allerdings muss ich da sagen, ich kenne den Herrn. Ich habe einen Blog von ihm abonniert und auch ein Buch gelesen. Er hat ein Buch geschrieben,
das heißt
Paranormality. Er ist Psychologieprofessor und das wirkt auf den ersten Blick vielleicht komisch, auch wenn er ein Buch schreibt, wo es um Paranormales geht. Mhm. Aber in dem Buch hat er letzten Endes auch nur aufgeklärt, was für Mechanismen denn dahinter stecken, dass man das Gefühl hat, dass es im Haus spukt oder so. Insofern ist er gar nicht so dubios, wie die Kollegen vielleicht auf den ersten Blick dachten. Aber natürlich, aus guten Gründen, haben sie auch diesen Versuch dann als nicht unbedingt so repräsentativ und dann eben aussortiert letzten Endes.
Wobei ich natürlich schon finde, dass das ja die große Kunst auch immer ist. Also ich mag ja persönlich so Geschichten, wenn man sagt, der erste türkische Karnevalsverein in Köln und dann stecken einfach die TV-Helden dahinter. Das sind halt gute Geschichten, die man so gemacht hat. Oder man hat irgendwie die Vogelgrippe und entlarvt dann quasi, dass manche private Sender dann unreflektiert Sachen in die Nachrichten nehmen. Also das sind ja irgendwie so grandiose Geschichten, die es immer mal wieder gibt, ne? Um jetzt nur ein paar zu nennen, die da in der ARD laufen
oder liefen. Ich finde aber auch ich finde nichts besser als so dubiose Wissenschaftler. Finde ich richtig gut, wenn die irgendwelchen Thesen da raushauen.
Da wären wir eigentlich auch wieder beim Thema, apropos dubiose Wissenschaftler. Timon Karl, du hast ja gesagt, beziehungsweise ich weiß, dass du ein Institutleiter bist.
Ja, genau, ich bin wissenschaftlicher Leiter beim IFZ. Beim Institut für Zeitgenossenschaft. Mhm. Das habe ich selbst gegründet.
Klingt gut.
Ja, klingt super stark. Ist natürlich sehr, sehr wenig dahinter bislang noch. Aber wir haben eine super schöne Homepage. ifz-international.de. Mhm. Da sieht man so das Wappentier des IFZ. Ist halt ein Galgo, ein nachgemalter Galgo, den wir auch als Bronzestatue haben. Und unsere Artdirektorin Danja Matari aus Berlin, eine ganz fabelhafte Grafikdesignerin, hat das dann designt für uns. Mhm. Saeculum Lucis et Veritatis ist der Leitspruch des IFZ. Zeitalter der, wie heißt es nochmal?
Des Lichts.
Des Lichts und der Wahrheit natürlich.
Ah. Das heißt, ihr, abgesehen davon, dass ihr versucht, Fördergelder zu bekommen, was macht ihr da?
Also wir produzieren wissenschaftliche Texte zu den großen Säulen, thematischen Säulen, Ästhetik, Astrophysik, Mathematik und Medizingeschichte.
Und wie? Und kann ich dann noch kurz nachfragen? Ich habe die Seite gerade aufgerufen. Mhm. Man kann da gar nichts
klicken. Nee, man kann da nichts klicken.
Ah ja.
Das ist Teil des Konzepts. Wir möchten nicht, dass die Menschen in Kontakt treten. Also die Seite soll erstmal schön aussehen. Es gibt auch schon die Facebook-Seite. Auch IFZ, das ist natürlich schade, dass es ifz.de gar nicht mehr gab, weil es gibt schon Institut für Zweiradforschung und so ein Blödsinn. Also wir sind natürlich das echte IFZ, deswegen heißt es ifz-international.de jetzt.
Aber hier steht geschäftsführender Direktor
Tilman Ezra Mühlenberg, der geschäftsführende Direktor. Ich bin wissenschaftlicher Leiter.
Stimmt.
Dann haben wir noch die Artdirektorin, dann haben wir einen Beirat, Martin Schlesinger.
Ihr habt sogar einen Preis gewonnen, Internationaler Preis der Künste 2012.
Ja. Das ist schön. Die Sendung Ist das Kunst oder kann das weg? Hatten wir eigentlich vor.
Muss uns erstmal einer beweisen, dass es nicht stimmt.
Das ist sehr gut. Wie anstrengend ist die Arbeit dafür?
Sehr, sehr anstrengend. Es muss ja noch verschleiert werden, dass wir noch keine Texte produziert haben. Aber das ist so, wir häufen gerade ein großes Kompendium an. Und dann, also der Launch ist jetzt bald. Und dann stürzen wir mit einer riesen Textmenge in die Öffentlichkeit. Und dann soll uns erstmal echt auch einer widerlegen.
Ja, und dann geht's vielleicht mehr durch die Decke als Susanne Blech, man weiß es ja nicht.
Man weiß es überhaupt nicht.
Muss mal abwarten. Wenn Sie sich fragen, wer ist eigentlich der junge Herr, der gerade sein Institut vorgestellt hat? Wir haben heute Gast von Susanne Blech, ein Fünftel der Band, Timon Karlaita ist hier. Mhm. Und wir hören nochmal in Susanne Blech ein kleines Stück rein. Bankangestellte erzählen von Madrid. Was hat's
Mailand,
da?
Mailand.
Schön. Mailand oder Madrid?
Das weiß jeder, dass es egal ist.
Die Redaktionskonferenz bei der Radiowissen erzählt heute musikalische Geschichten, und zwar von Susanne Blechgrund. Der Sänger ist heute bei uns und spricht mit uns über Geschichten en masse, haben wir gerade schon geredet. Jetzt wird's ein bisschen, jetzt kommen wir zu unserem Radiorätsel. Aerobics wollen wir heute mal auflösen, auch für dich. Timon Karl, das ist immer ein Rätsel. Heute steht oben drüber Sammlerstück. Das ist eine kurze Szene, nachgespielter Song. Danach kommt dieser Song drauf, also erst die Szene. Und dann ein Song, und dann gibt beides sozusagen eine Lösung. Also beides ist ein Wort. Das ist so ein bisschen Neon hinten drin, die Bilder halt einfach, muss man, aber das kannst du ja. Genau, und wir haben, Daniel, du hast die Gewinner, dann würde ich sagen, wir hören es uns erstmal an und danach schauen wir, kannst du mal eine kleine Fee spielen und wählen wir jemand aus.
Verdammt nochmal, nicht schon wieder. Oh, das ist jetzt der dritte Reifen für dieses Jahr. Von wegen unkaputtbar. Oh, jetzt kann ich wieder nach Hause schieben. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made
kennt sie nicht? Maria Mena haben wir da am Schluss gehört mit einer Nummer. Timon Karl, es war ein bisschen schwieriger. Glaubst du, hättest du eine Lösung für das
Radio-Rätsel? Überhaupt nicht. Nee? Rätsel lösen bin ich so schwach drin. Also wirklich, das kann ich überhaupt nicht.
War zuerst haben wir ja schon irgendwas also gehört. Das erste hast du schon erkannt, oder?
Es war...
Malträtier ihn. Ja, genau.
Ja, so muss man
genau,
so sagen. Ja, was hast du gehört? Es war ein Eimer.
Nicht ganz, aber so gut wie... Ja. Okay, Fahrrad. Also... Zuerst, genau, erstmal haben wir einen Fahrradplatten gehört und danach haben wir etwas Ähnliches gehört, nur andersrum. Also, okay, danach war es eine Coverversion von I Was Made for Loving You. Und das beides zusammen ergibt den schönen Begriff Plattencover. Wer hätte es gewusst?
Klasse!
Ich ebenso, während wir noch drüber sprachen, fiel es mir auch auf. Das war ein Cover und ein Platten, aber das kann ich natürlich nachher auch sagen. Das,
Mitarbeiter sind nicht, leider dürfen nicht mitmachen. Okay, aber es haben verschiedene Leute mitgemacht. Ich würde dich gern bitten, jetzt einfach mal jemanden zu ziehen und nicht hinzugucken. Und ja, wer hat gewonnen?
Soll ich vorlesen?
Ja.
Eulen, jetzt, Daniel Stender hat gewonnen.
Nee, das bin ich. Also weiter drunter.
Hast du ihm die private Nummer gerade rübergeschoben?
Ja, Mitarbeiter dürfen nicht mitmachen.
Es ist ein Pseudonym nur, ne? Eulenspiegel.
Eulenspiegel, ja, wir werden das rausfinden. Herzlichen Glückwunsch zum D-Radio-Wissen-T-Shirt.
Ein schönes T-Shirt in weiß mit grünem Print vorne drauf. Heute für das Plattencover. Sehr schön gezogen. War nicht ganz so einfach. Wie sieht es mit Covern? Also ist das ist ein Gebiet, wo man sich einfach gar nicht rantraut. Oder sagt ihr schon auch mal mit Susanne Blech, können wir covern mal irgendwas?
Nein, ich würde, wenn was covern, dann von Sade. Ich bin ein ganz, ganz großer Sade-Fan, wirklich. Diese Frau ist für mich die tollste Frau der Welt.
Aber
ich kann ja nicht singen, deswegen ist es blöd.
Kraftwerk würde sich anbieten.
Ja, naja, aber die sind einfach, vielleicht sollte man sich auch nicht so, die sind einfach halt unerreicht irgendwie. Kraftwerk.
Alle guten Covern von Kraftwerk, sagt
Stuttgart-Barre.
Und wenn ich es jetzt richtig so mitbekommen habe, dann ist da auch eine kleine Kooperation geplant, ne?
Ja, wir schreiben gerade 1 bis 2 Songs fürs neue Album zusammen. Unter anderem den Song Die Katzen von Beate Zschäpe. Das war seine Idee.
Ja, jetzt musst du sagen, das war seine Idee.
Ich habe gesagt, na klar, wenn er was sagt, sage ich sowieso immer, ja, auf jeden Fall, genau richtig.
Wie läuft das ab? Also wie ist es so, ist es noch der große Meister, du daneben oder seid ihr gleich auf dem gleichen Niveau? Dankt man da alles ab, was die Ideen des anderen oder wie ist dieser Prozess?
Also ich bin sowieso ein sehr dankbarer Mensch für alles. Sehr dankbar, dass ich auch hier sein darf heute. Opportunistisch und geht nicht mehr. Wir haben uns kennengelernt bei Neo Paradise von Joko und Klaas, da sind wir aufgetreten mit Susanne Blech und er war Studiogast und dann kam er hinterher an und sagte, das hätte ihm so gut gefallen und dann haben wir uns sehr gut verstanden und dann haben wir gesagt, wir schreiben jetzt fürs neue Album 2 Songs zusammen. Ja, und das wird ganz toll. Ich mache dieses Album auch nur deswegen eigentlich.
um Freund zu bleiben.
Ja, und um das so gebannt zu haben auf Scheibe.
Wie ist es andersrum? Könntest du dir vorstellen, auch mal was zu schreiben? Roman, weiß ich nicht, Sachbuch?
Ja, Sachbuch wäre vielleicht schön. Die Geschichte des Humanismus, neu interpretiert. Sachbuch kann ich durch im IFZ-Verlag kann ich sehr gut sein, dass es dann kommt. Literatur zu schreiben, das muss man gut können, sonst ist es peinlich. Und ich versuche immer Sachen zu machen, die nicht peinlich sind. Eines Tages, wenn ich vielleicht schlauer bin. Mhm.
Können wir was von dir lesen. Wie sieht's eigentlich aus? Müssen wir kurz auf einen Punkt kommen, den wir heute auch im Programm haben, bei unserem Tagesthema Geschichten erzählen, Urban Legends. Haben wir uns heute auch eine erzählen lassen. Kennt irgendjemand aus der Runde hier eine Urban Legend?
Ich habe tatsächlich mal eine erzählt bekommen, wo mir auch im Nachhinein erst klar wurde, dass es eine war. Im Nachzug der ganzen, der Anschläge vom 11. September 2001 gab es diese Geschichte wohl, die sehr stark im Umlauf war, dass einem jemand beim Flughafen erzählt hätte, der nun gerade auch irgendwie islamisch aussieht, woran man das auch festmachen mag, der einem sagt, gehen Sie morgen mal besser nicht hier auf den Flughafen. Und das macht er nur, weil er einem vorher geholfen, weil man selbst dem vorher irgendwie die Geldbörse oder so aufgehoben hat und dann rettet der einem so vermeintlich das Leben. Also die habe ich mal erzählt bekommen und dann nachher im Internet gelesen, dass die wohl ganz viele Leute erzählt bekommen haben von Leuten, die es von irgendjemandem gehört haben. Einfach weil das dann so in so ein bestimmtes Klischeebild reinpasst oder ich weiß auch nicht. Die verbreitet sich dann einfach sehr schnell sowas.
Vielleicht ist die Urban Legend einfach das moderne Gedicht oder irgendwie sowas, ne? Also was man sich früher oder das moderne Märchen, was man sich früher weitererzählt hat, ist halt einfach, ich weiß es nicht. Also ich kenne auch keine gute. Wir hatten heute im Programm eine, wo man aus dem Zoo einen Pinguin mitgenommen hat. Marlies Schaum hat das die Geschichte erzählt, dass der irgendwie im Rucksack drin war und zu Hause dann ausgepackt wurde. Was man auch nicht so ganz glauben kann. Ja,
also für mich erinnern die immer an Verschwörungstheorien eigentlich nur. Das sind immer so catchy, aber das ist ja auch das Schlimmste, Verschwörungstheorien eigentlich.
Mhm. Ihr könntet vielleicht mit Susanne Blechmer eine Urban Legend in die Welt setzen.
Meine Ausdenken halt, ne?
Zum Beispiel,
mach ich heute Abend.
Ja, zum Beispiel, was passiert eigentlich in der Kabine, bevor er auf die Bühne geht?
Da klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, wir sind die schönste Band der Welt. Und dann geht's los. Und hinterher dann sagen wir dann, ja, genau so war es auch.
Ihr habt einen ziemlich vollen Terminkalender jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Es sind viele Festivals, wo ihr spielt. Wie oft kommst du dann noch für das Institut zum Arbeiten?
Sehr wenig momentan. Ich bekomme auch ständig Ärger mit dem Beirat. Ich bekomme mich rüber gefaxt, irgendwie die Institutsarbeit leidet. Ja, wir spielen viel. Kleinere, mittelgroße Festivals, die ganz großen noch nicht, aber das kommt dann im nächsten Jahr, wenn der Riesendurchbruch kommt, natürlich. Denkt ja jede Band.
Man muss ja ein bisschen optimistisch bleiben bei der ganzen Sache. Ich frage mich die ganze Zeit, die Präsentation einer guten Geschichte. Haben wir jetzt in den letzten Minuten, ja, da haben wir einiges Gutes gehört. Was würdet ihr denn sagen, welche Skills sind denn hauptverantwortlich, um eine gute Geschichte rüberzubringen? Also ist es die Rhetorik, ist es die Variation der Stimme, ist es einfach die skurrile Wendung? Kann man da irgendwas pauschal dazu sagen?
Also ich habe die Erfahrung, dass es halt immer knackig sein muss. Wenn es nicht knackig ist, ist es langweilig. Zum Beispiel, ich muss nochmal von diesen beiden Indern aus meiner Band erzählen. Das sind zwar Rhetorik-Genies, die können mit jedem auf der Stelle stundenlang quatschen, aber die können keine Geschichten erzählen, weil es unendlich lange dauert. Und wenn ich daneben sitze, kriege ich immer den Horror. Dann erzähle ich die Geschichte und es dauert. Ich so, erzähl, komm zu Bohren. Es kommt einfach nicht. Da werde ich wahnsinnig. Also es muss knackig sein.
Knackig, haben wir schon gehört.
Also kurz und prägnant.
Ich meine, so ist es ja auch beim Witz eigentlich. Ne? Also ich meine, sowas wie sitzt eine Kuh auf dem Baum und strickt Himbeerjoghurt, da hat halt auch irgendwann ein Ende. Ist aber skurril, natürlich, jeder erzählt und lustig. Ne? Ja. So, da kann man vielleicht, wenn wir gerade bei der Kuh und auf dem Baum sind, nochmal ein schönes Zitat aus euren Liedtexten anbringen. Die Welt ist eben gerade so bequem wie nicht regierbar. Auch Lassie merkte erst zu spät, dass sie ein Tier war. Schön.
Ja, finde ich auch gut.
Wie kam es dazu? Du Lassie-Fan oder wie?
Also weiß ich, der Song, das ist ja aus Vietnam Dance, unserem großen Schlager. Das habe ich damals, ich weiß nicht, ich habe den Text auch sehr, sehr schnell geschrieben. Das ist wirklich so, ich schreibe das so runter. Meistens noch, wenn wir im Studio sind und anfangen zu produzieren, dann schreibe ich das schon. Und ergab dann irgendwie Sinn für mich, dieser Satz.
Kommst du dann manchmal so in diese Interpretier-Hölle? Also, dass sich jemand wirklich fragt, so, ja, und wer ist jetzt Lassie und was ist eigentlich genau das Tier und so?
Klar, die Fragen kommen natürlich häufig dann, was genau bedeutet das? Ich muss dann immer an irgendwas anderes verweisen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann jeden einzelnen Satz in so einem Text unterschreiben und das sage ich, das empfinde ich so. Aber was dann so insgesamt bedeutet, da bin ich so ratlos wie jeder andere.
Aber es könnte auch passieren, dass da jemand dann mal irgendwann dich interpretiert und dich viel besser versteht als du selbst sozusagen.
Ja, im besten Falle. Also ich meine, das ist der alte Satz, ne? Der Leser weiß immer mehr.
Stimmt.
Ich finanziere mit meiner Niere euer Transplantat. Deine Party kostet viel, doch leider ist keiner am Start.
Kein Tanz am Start.
Ah, kein Tanz
sonst
am Start. Sonst
reint sich ja nicht. Transplantat, Tanz am Start.
Oh, schön. Das finde ich übrigens auch immer sehr, also wenn wir schon gesagt haben, Reim ist natürlich alter Schuh, oder wie war das Zitat, Daniel? Das war, wenn jemand reimt, ist alles verloren. So war das Zitat.
Das ist ein super Satz, wirklich. Das finde ich richtig gut.
Da finde ich zum Beispiel, muss ich sagen, Materia ist, also ja, wirklich, ich kriege den nochmal hin, dieses, bei Dendemann ja auch, das ist unglaublich schön gereimt und nicht nur eben Endsilbe, sondern wirklich, ich weiß nicht, wie man da in Fachsprache sagen würde.
Ich bin ja auch nicht vom
Binnenreim, oder?
Binnenreim.
Das klapperte die Klapperschlangen, bis ihre Klapperschlapper klangen. Also dieses, wo dann so die Silben irgendwie vertauscht werden oder ich weiß aber auch nicht genau, wie man es nennt, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber es gibt einen Fachbegriff.
Den recherchieren wir vielleicht und treffen uns zum nächsten Lagerfeuer wieder hier bei D-Radio Wissen. Die Redaktionskonferenz ist leider schon an ihrem Ende angekommen. Timon Karl, ich bedanke mich recht herzlich. Sänger von Susanne Blech, schön, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut, danke.
Bedanke mich auch bei meinen Kollegen Michael Bödecker aus den Nachrichten und Daniel Stender von Online. Und bei Nastja Schwabschka in der Technik. Vielen Dank fürs Fahren. Wir hören noch eine Susanne Blech-Nummer zum Abschied. Metastasen.